dass zum einen die französische Marine ständig auf dem Wasser war und von uns Bescheid wusste. Das heißt, sollten einer von uns irgendwo ins Wasser knallen, wären die gekommen. Und Marokko hat sich's nicht nehmen lassen und hat zwei Militärhubschrauber abgestellt, die uns permanent verfolgt haben.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, ja, Sonderfolge, müssen wir heute sagen, der Privatpiloten-Lounge. Wir machen ein Sonderthema, das an uns herangetragen wurde, über jemanden, den ihr sicherlich kennt, wer ihn jetzt auf Video sieht, wer das jetzt bei YouTube verfolgt, der wird ihn jetzt gleich erkannt haben oder erkennen. Und ja, wer ihn da nicht kennt, erkennt ihn dann spätestens an der Stimme. Er ist 40 Jahre jung, er besitzt eine UL-Lizenz, er ist bekannt aus vielen YouTube-Videos, der Delta Mike Charlie Charlie Victor, das ist unter anderem ein Kennzeichen, dass er geflogen ist und auch noch fliegt. Aus dem Hobby Fliegen, der Passion, ist auch so ein ganz klein bisschen berufliche Passion für ihn geworden. Er ist Film- und Webproduzent und arbeitet für eine Handvoll Firmen, die aber nichts mit der Fliegerei zu tun haben. Für die schneidet er Filme, produziert für sie Filme. Er mag Camping und alles, was mit Outdoor zu tun hat. Er hat von sich gesagt, er liebt US-Cars und leckeres Essen. Dem kann er nicht widerstehen. Das glaube ich ihm aber nicht, weil so dünn wie er ist, das funktioniert nicht. Ein Zitat von ihm, das lautet, was ich nicht kann, das bringe ich mir bei. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns hier in der Sendung ist. Herzlich willkommen. Wir alle kennen ihn als Pilot Frank, Frank Stermann. Herzlich willkommen.
Servus, Fritz.
Moin, Frank, grüß dich. Hi. Freue mich sehr, dass du da bist.
Schöne Einleitung.
Ja, ne, ich habe auch lange geübt, Frank. Ja. Ich habe lange geübt. Frank, Frage vorneweg. Wie viele Flugstunden hast du schon so circa dieses Jahr geflogen?
Oh, dieses Jahr. Oh, wow, 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 wow. Ich schätze jetzt mal so um die 70, 80 oder so.
Wow.
Oder 90. Ich kann es dir gar nicht sagen. Senegal allein waren ja schon knapp 55, ne? Und davor ein bisschen rumgespielt. Also vielleicht sind es auch schon 100, ich weiß es
okay.
nicht.
Okay. Das hat mich nämlich immer so interessiert, weil Aeromesse warst du ja auch da gewesen, haben wir uns ja auch gesehen.
Ja.
Dann kam jetzt die Senegal-Reise. Und damit sind wir eigentlich auch schon voll im Thema drin. Die Senegal-Reise. Angesprochen hatte sie Lisa, als wir bei ihr auf dem Stand waren, und dann sagte sie, ja, wir fliegen in Senegal, auch mit dem Frank zusammen. Habe ich erst gedacht, das ist ein Spaß, aber das war gar kein Spaß. Frage jetzt mal an dich, weil du dran teilgenommen hast, wer hat denn diese Idee mit dieser Senegal-Reise gehabt?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Naja, die Senegal-Reise, die wird ja zumindest jetzt wieder, nach Corona jetzt wieder, jedes Jahr von den Fluglehrern ausgetragen, die auch das Alpentraining unten in Chambéry machen. Das sind drei Franzosen. Und die veranstalten es tatsächlich jedes Jahr. Und da kannst du mitfliegen oder nicht. Und es war erst so ein bisschen aus Jux im Gespräch, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Oder ich halt. Und dann wurde das immer ernster und irgendwann hat sich das so ernst formiert, dass es sich herausgestellt hat, dass die Lisa und ich wieder zusammen in der Charlie Hotel das Abenteuer bestreiten, weil wir einfach auch ein gutes Team sind fliegerisch. Wir verstehen uns gut und dann wurde es immer ernster, das Ganze. Ich habe mich immer mehr mit beschäftigen müssen mit dem Thema, weil es halt einfach mal was anderes ist, als von hier zum Bratwurstfly-In zu fliegen. Ja. Auch wenn du nur nach Spanien fliegst, das ist auch cool, aber sobald du Afrika betrittst mit deinem Flieger, werden die Karten komplett neu gemischt. Ja, also es ist eine andere Welt, es ist einfach so. Und so ist das Ganze entstanden, dass die Veranstalter eben, glaube ich, sogar auf die Lisa auch zugegangen sind, aus Jux und Dollerei. Und dann hat sie mich so ein bisschen mit reingezogen und dann eins ins andere. Okay.
Wann bist du in das Projekt mit eingeweiht worden? Also du kanntest die Reise schon vorher, aber wann wurde das denn konkret, dass du gesagt hast, jo, ich flieg mit?
Das müsste letztes Jahr im November, nee, oder eher schon, September, Oktober, irgendwo im Herbst. Mhm. Irgendwo im Herbst haben wir gesagt, pass auf, wir machen das. Und dann habe ich ja auch, glaube ich, irgendwann mal im Herbst ein Video rausgebracht, wo ich einfach mal so in den Dialog mit meinen Zuschauern gegangen bin. Da bin ich, glaube ich, nach Berlin oder so geflogen und habe das einfach mal angesprochen. Und da habe ich dann schon gemerkt, oha, das Feedback ist ja enorm. Die Leute scheinen sich dafür zu interessieren, wie das ist, wenn man mal nach Afrika fliegt. Geht das überhaupt mit dem UL? Darf man das überhaupt mit dem UL? Wie macht man das? 1000 Fragen.
Okay. Ne? Und jetzt weiß ich das ja so von unserer Hörerreise. Das geht ja auch immer früh los mit den Vorbereitungen. Wann hast du angefangen zu sagen, okay, dann muss ich mich jetzt mal damit auseinandersetzen, mal ein bisschen vorbereiten? Das ist jetzt nicht einfach mal Sporttasche packen, 5 Unterhosen rein, sondern da setzt du dich ja hin und musst echt Brainstorming machen. Wann ging das denn los?
Ja, das ging dann eigentlich unmittelbar danach los. Ne? Da habe ich mir echt Gedanken gemacht, Mensch, was ist wenn, ne, da drüben? Was ist wenn da drüben? Was passiert? Wie gehst du damit um? Ich habe, glaube ich, auch 1-2 Videos gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, ich besorge mir jetzt ein Satellitentelefon, weil man eben nicht weiß, wie die Netzabdeckung da unten ist. Ich besorge mir so einen GPS-Sender noch dazu. Ich besorge mir Notnahrung. Ich beschäftige mich einfach nochmal mit der ersten Hilfe, mit der Spezialausrüstung. Was ist, wenn ich eine Woche in der Wüste irgendwo unterm Fallschirm überleben muss? Lauter solche verrückten Dinge. Mhm. Ja? Was ist, wenn wir auf dem Meer wassern oder im Küstenbereich? Wie geht's dann weiter? Fressen einen die Eingeborenen in Mauretanien oder wie verhalte ich mich? Ich habe mich mit Militärs unterhalten, die in Mali Hubschrauber fliegen. Die haben eben gesagt, die fliegen auch immer mal in die Nachbarländer, um einfach die Stimmung da drüben abzuchecken. Und habe mich mit denen unterhalten und die haben mir dann auch so ein paar Sachen mitgeteilt. Die haben unter anderem gesagt, Mensch, wenn du in Mauretanien wirklich runter musst, ja, weil du einen Notfall hast, haben sie gesagt, dann stell dich nicht auf die Straße und wink mit einer weißen Fahne nach Hilfe, sondern vergrab dich einfach. Drück deinen Satellitensender auf Hilfe und vergrab dich. Ja, ich habe im Nachhinein auch noch mitbekommen, lustigerweise, das wusste ich gar nicht zu Beginn der Reise, dass zum einen die französische Marine ständig auf dem Wasser war und von uns Bescheid wusste. Das heißt, sollten einer von uns irgendwo ins Wasser knallen, wären die gekommen. Und Marokko hat sich's nicht nehmen lassen und hat 2 Militärhubschrauber abgestellt, die uns permanent verfolgt haben. Die waren immer irgendwo in einer, ja, das wusste ich auch nicht, ich habe da genauso geguckt, die waren immer irgendwo im Umkreis von 200 Kilometern, weil die sich gesagt haben, hey, da fliegen 40 ultraleicht durch unser Land. Wenn da einer abstürzt und die sterben da, das geht durch alle Medien, das ist ja auch für Marokko scheiße, ja. Und da kommt keine Hilfe bei, deswegen haben die gesagt, pass auf, wir stellen 2 Helis ab, die fliegen eh ihre Routen und ihre Manöver, dann lass die doch einfach immer mal so grob mit denen mitfliegen und wenn Not am Mann ist, so SAR-mäßig, dann können wir da ganz schnell eingreifen. Weil es ist einfach so, im Süden von Marokko, das ist Wüste, das sind 40 Grad, da hältst du es kaum aus, das ist so heiß und darauf habe ich mich auch vorbereitet. Ich hatte echt immer 3 Liter Zusatzwasser hinten drin nochmal, was ja auch nochmal Gewicht ist, 3 Liter sind 3 Kilo. Dann hatte ich diverse Powerriegel dabei, Rettungsdecken, Medikamente, Notgeschichten wie Satellitentelefon, mein Garmin InReach hatte ich dabei. Ich hatte so viel Zusatzgedöns dabei, was ich eigentlich niemals mitschleppe. Und weil ich einfach wusste, pass auf, wenn wir hier irgendwo an der Rettung runter müssen in der Wüste, warum auch immer, habe ich auch so zu Lisa im Video mal gesagt, dann kann es 2 Tage dauern. Und 2 Tage bei 40 Grad, die können verdammt lang werden.
Jo, ja? Das ist höchste Belastungsstufe, die du kriegen kannst, ne?
Ja,
hast du auch was zu erzählen?
Und wenn du dann noch verletzt bist, ne, dann hast du richtig die Arschkarte, ne? Ich meine, der Vorteil ist, wir sind immer in der Formation von 3, 4, 5 Flugzeugen unterwegs. Das bedeutet, wenn einer irgendwo runter muss, dann spielen die anderen Relais oder können vielleicht irgendwo notlanden auf einer Straße oder du bist nicht allein, ne? Das ist ein riesen Sicherheitsfaktor. Ja. Muss man ganz klar sagen.
Okay. Du hast es jetzt schon angesprochen, 40 Grad, das ist für einen Mensch ist das eine Belastung, auch für die Maschine. Und die VL3 ist dafür ja eigentlich gar nicht so ausgelegt. Hast du dein Flugzeug technisch ein bisschen modifizieren lassen für die Reise?
Also tatsächlich hat der Hersteller empfohlen, alle, die bei der Tour mitfliegen, die sollen nochmal ins Werk kommen. Und wir haben dann größere Kühlerschläuche bekommen, dass man quasi die Hitze besser wegtransportieren kann. Und das haben die eben dann bei den Maschinen, die da mitfliegen, kostenlos nachgerüstet, weil sie sagen, pass auf, sicherlich geht das, aber wir wollen kein Risiko eingehen, weil wenn du da in der Wüste in Zagora zum Beispiel, es war so brachial heiß, sag ich dir, da kann es halt schon passieren, dass die Karre dann auch zu heiß wird, ne, vom Motor her. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt einfach bei allen, die da mitkommen, weil es Extreme sind, die größeren Schläuche rein und dann ist auch gut. Und wir hatten auch keine Probleme dann.
Ne? Okay. Und haben sich alle der Empfehlung angeschlossen, dass sie ihre VL3 haben nachrüsten lassen?
Ja,
die sind also alle dann...
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es in dem Bereich nur um den neuen 15er ging. Um den Turbo, um den großen Motor. Ich glaube, das war der einzige, der, weil der noch mehr Dampf hat, wo man das nachrüsten lässt. Genau. Und die anderen haben das, glaube ich, gar nicht gebraucht.
Habt ihr, gut, jetzt ist die Maschine vorbereitet, habt ihr auch nochmal ein spezielles Training absolviert?
Gar nicht wirklich.
Nee? Okay.
Was willst du denn
trainieren? Also ich habe jetzt überlegt, habt ihr vielleicht irgendwie so Infoabende gemacht, dass er vielleicht hier so à la Fritz Meinecke oder die Naturensöhne, dass er irgendwie mit denen nochmal gequatscht habt, so nach dem Motto, was mache ich, wenn wir irgendwo runtergehen?
So. Also so Dinge haben wir klar besprochen, aber jetzt keine großen Treffen draus gemacht. Wir haben es halt einfach besprochen, was ist wenn? Ja, wie handeln wir dann, ne? Und zum Glück ist nichts passiert.
Ja,
ne?
Also, klar. Von wann bis wann war jetzt die Reise genau? Von wann seid ihr los?
Die war vom, ich glaube, 5. Mai, 16 Tage lang. Ja, bis 21, 22. Mai sowas.
Okay, bist jetzt also gerade frisch so anderthalb knappe.
Ja, ich bin jetzt ziemlich genau, fast morgen sind es 2 Wochen, wo wir wieder da sind.
Okay.
Und ich bin immer noch komplett geflasht und verarbeite die Eindrücke. Also ich bin ja gerade am Videoschnitt von dem ganzen Projekt. Das nimmt mich auch voll ein und ich erlebe gerade Dinge wieder. Ich bin so froh, dass ich das kameramäßig festhalte, weil ich hätte so viele Kleinigkeiten vergessen. Und jetzt im Schnitt, da denke ich mir jedes Mal, Alter, was haben wir erlebt? Was haben wir erlebt? Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Das gibt's nicht. Ja, ist komplett verrückt. Deswegen bin ich echt froh, dass ich das mit der Kamera alles schön begleitet habe. Ne?
Hau mal ein Beispiel raus, dass du sagst, boah, das glaubt mir sonst keiner, was man dann auch auf Video sehen kann. Fällt dir gerade irgendwie spontan was ein?
Wenn du auf marokkanischen Flugplätzen landest, rennen da immer gleich 4, 5, 6 irgendwelche uniformierte Menschen auf dich zu, die irgendwas von dir wollen. In schlechten, kaum Englisch, Französisch, Arabisch. Und dann ist es immer ganz große Bürokratie, das ganze Ding. Und hast du nicht gesehen, im Senegal zum Beispiel, da ticken die Uhren komplett anders. Wenn du da anreist, dann ist es nicht so, wenn du am Flugplatz ankommst, dass du deinen Reisepass irgendwo abgibst, die scannen den ein und der nächste bitte. Die haben ein Buch aufgeschlagen, haben mit einem Lineal und einem Kuli eine Linie reingezogen, haben deinen Reisepass genommen und haben alle Daten von Hand abgeschrieben. Weißt du, wie lange das gedauert hat?
Wow.
Und das Flughafen-Terminal, keine Klimaanlage, es gab kein Wasser. Also es war so richtig und dann standest du da in deinem eigenen SIF nach 5 Stunden Leck, 2 Stunden in der Schlange, weil der Kollege da vorne alles von Hand eingetragen hat. Und dann kommt das Allerbeste und dann macht er noch ein Foto von deinem Ausweis und dann bist du durch.
Na siehste, musst du alles in Ordnung haben.
Aber das sind so Dinge, das ging mir im Senegal so auf den Sack, weil wir echt fast verdurstet wären auch. Ne? Und dann kam da eben so eine afrikanische Mutti rein mit einer Plastiktüte mit sämtlichen Dosen Cola, Wasser und so weiter. Da bin ich zu der hin, hab Geld raus und hab die mehr oder weniger aufgekauft und hab dann an meine Formation die Dosen verteilt, ja, damit wir was zu trinken haben, ne? Weil sich das so lang hingezogen hat. Das war wirklich, das sind so Kleinigkeiten, die habe ich jetzt gerade im Schnitt, da dachte ich mir, ach Gott, stimmt, das war ja auch Katastrophe.
Unglaublich. Ne? Frank, was fliegen da für Leute mit? Sind das abenteuerlustige Menschen? Sind das bodenständige Menschen? Sind das verrückte Menschen? Wer fliegt da mit?
Das sind eigentlich ganz viele Schichten. Also primär muss man sagen, sind es natürlich alles maximal Flugbegeisterte. Und gerade was die Franzosen angeht, der Großteil sind ja Franzosen, weil ja eben Jean Mermoz, der große Fliegerheld der Franzosen, war in den 20er, 30er Jahren. Und gerade die haben einen richtig großen Nationalstolz und sind richtig stolz auf ihren Jean Mermoz, was der damals auch geleistet hat. Ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Video sogar schon gesagt. Du musst überlegen, die sind in den 20er Jahren von Frankreich, Toulouse nach Senegal geflogen und die hatten keine Wetter-App, die hatten keine speziellen Instrumente, Navi, whatever, die haben rausgeguckt, yo, Wetter passt, flieg mal los. Und das kann aber auch in die Hose gehen, ja, und ging auch oft in die Hose. Und das war schon fliegerische Leistung für diese Zeit, war das schon, wow, das waren Helden, muss man wirklich sagen. Und die Leute, die da mitfliegen, das sind einfach in erster Linie natürlich Fluginteressierte, Flugverrückte, die einfach Bock auf ein Abenteuer haben, auf mal was anderes, ja. Und von Berufsgruppen ist da alles dabei, also von, keine Ahnung, von einem Gärtner bis zu einem Rechtsanwalt. Ja. Da ist alles dabei. Primär waren es auch VL3s alles, ja, weil es so eine VL3-Geschichte ist so ein bisschen. Da waren dann noch zwei Dynamic dabei und ich glaube zwei, drei Sharks und noch so eine, auch wie hieß dieser Spornradflieger?
Jodel?
Eine Jodel war es nicht. Nee, es war irgendwas anderes. Sieht man auch im Video dann. Auf jeden Fall primär VL3s und die anderen sind, haben sich halt so mit rangehängt und waren auch dabei. Und so musst du aber auch dann die Formationen staffeln, damit du eben die schnellen Flieger alle auf einem Pulk hast und die etwas langsamen in einem Pulk, damit das sich schön aufteilen, das Ganze. Mhm. Ne? Und wie gesagt, von den Menschen her, da waren sogar in dem einen Flieger zwei Mädels drin, die das mitgeflogen sind. Ne? Das Coole ist ja, dadurch, dass das Ganze organisiert ist, ja, ist es eine Spur einfacher. Es ist eine Spur einfach, weil die haben sich einfach um den Zoll gekümmert, um die Einfluggenehmigungen, um diesen ganzen Bums, um die Flugplätze, um den Transfer zu den Hotels, um die Hotels, um die Animation an den Hotels, wenn es da was gab, wie eine Safari oder irgend sowas. Die haben wirklich alles lückenlos, haben die sich gekümmert. Um Sprit haben die sich gekümmert. Wir haben einmal in Dakar, das ist in der Westsahara, das ist wirklich am Arsch der Welt und da muss Sprit erstmal hingekappt werden. Da haben wir 5,50 Euro für einen Liter bezahlt. Also wenn du da mal 100 Liter reinlässt, ne, hast du einfach mal 550 Euro auf den Tisch gelegt fürs nächste Leck. Ne? Also es war einfach ein Abenteuer, muss man so sagen. Ne?
Sag mal, so dieses Motto, du hast es gerade gesagt, Franzosen sind natürlich sehr nationalstolz. Ist so der Weg, ist das Ziel oder ist es auch so ein bisschen, ich sag mal, die wollten einfach mal gucken, wie das so ist, da lang zu fliegen, wie könnte man das, unter welches Motto würde man das stellen?
Also was es auf keinen Fall ist, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, es war keine Rallye oder ein Rennen oder irgend sowas. Es war wirklich ein gemeinsames Abenteuer auf den Spuren von Sean Mermoz. Ja, natürlich hier und da die Route ein bisschen abgeweicht, um ein bisschen Sightseeing zu machen ins Landesinnere von Marokko und so, weil da sind die sicherlich nicht lang geflogen so, aber wir waren auf den Spuren von Sean Mermoz. Wir haben auch in Saint-Louis im Senegal, haben wir auch in dem Hotel übernachtet, wo er immer übernachtet hat.
Okay.
Und und da ist sogar noch das Zimmer, in dem er angeblich übernachtet hat, ist da noch so. Und das vermieten die auch so quasi. Sagen, hier, das ist Sean Mermoz, sein Zimmer gewesen. Und das ganze Hotel ist auch komplett zugespickt mit der Geschichte von dem. Also alles ist auf den getrimmt. Ja. Und das ist schon beeindruckend. Also wie gesagt, er ist da echt ein Held bei den Franzosen, ne, was der auch damals geleistet hat. Und für uns unter Flieger, wenn ich dich jetzt losschicke und sage, hier Fritz, du darfst jetzt kein Handy verwenden, du hast keinerlei Instrumente bei dir in deiner Karre und du fliegst jetzt mal in Senegal. Viel Spaß.
Ja, spannend.
Da will ich dich sehen.
Ja, da müsste ich dann aber eine Karte kriege ich mit, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so detaillierte Karten in den 20er waren, in den 20er Jahren waren. Was ich mir habe sagen lassen, dass diese Postflieger, die sind ja permanent geflogen und da wusste man, dass die fliegen und man hat wohl am Atlantik entlang alle, ich sag jetzt mal 100 oder 200 Kilometer, ein Feuer angemacht. Und die sind, glaube ich, habe ich mir auch sagen lassen, primär sogar nachts geflogen. Ja, und dann haben die sich von Feuer zu Feuer navigiert mit ihren Doppeldeckern, mit ihren, keine Ahnung, was sind die geflogen, 100 km/h?
Ja, höchstens, ne?
Schneller waren
die ja nicht. Ja nur 80 PS-Motoren, 100 PS-Motoren damals, das war ja nichts.
Irgend solche Möhren waren nur draußen gesessen wahrscheinlich, also das ist völlig, und das für ein paar Briefe, ne?
Und wahrscheinlich auch nachts geflogen, weil es kühler war auch, ne? Weil ich kann mir vorstellen.
Wahrscheinlich, ja, genau. Und vielleicht war da weniger Wetter, weniger Wind, keine Ahnung, ne? Weniger Hitze natürlich, ja. Klar.
Wahnsinn. Du hast gesagt, von Franzosen organisiert, also quasi eine französische Reise. Jetzt kommen noch Deutsche dazu, flugbegeisterte deutsche Piloten. Wo habt ihr euch dann getroffen? In Deutschland, in Frankreich?
Also der Startpunkt war Chambéry, da wo auch das Alpentraining stattfindet. Da ging es offiziell los und es ging so los. Wir haben uns da getroffen und dann wurden erstmal alle Flugzeuge überprüft. Ja, sind sie technisch fit? Dann haben die einen Aufkleber draufgekriegt, technisch okay. So einen habe ich auch noch drauf auf der Karre. Dann haben die einiges an Dingen sehen wollen, wie Schwimmwesten, wie dein Notsender, wie, keine Ahnung, lauter Zusatzgedöns, was du eben mitnehmen musst, wie Ersatzteile, wer hat Öl dabei, wer hat Reifen dabei, wer hat dies, das dabei. Und dann hast du den zweiten Aufkleber gekriegt, ja. Und so hat sich das durchgemacht, dann haben sie deine Unterlagen gecheckt, ja. Hast du einen Reisepass dabei, hast du genug Geld dabei, hast du dies dabei, hast du das dabei. Und dann hast du deinen dritten Aufkleber auf die Karre gekriegt. Und dann wussten die, diese Maschine ist gecheckt, technisch, papiermäßig, pilotenmäßig, die darf mitfliegen. Ja, dann hast du noch deinen Formationsaufkleber auf die Cowling vorne drauf gekriegt. Wir waren Formation Golf und hast hinten noch auf Seitenleitwerk hier den Sean Mermoz das Logo drauf gekriegt, dass du halt dabei bist. Und so ging das Ganze erst los da unten. Ein Tag nur Papierkram und Check-in, Check-out und so weiter. Und dann gab es ein ganz großes Briefing, wo eben die Kernmessage war, dass es kein Urlaub ist, was wir hier machen, sondern das ist ja eine Mission. Ja? Und die brauchen nicht erwarten, dass man hier einen auf, wenn man irgendwo landen kommt, einer mit Sekt und Kaviar an, sondern da geht's ab. Ja? Das ist einfach, das ist kein Urlaub, ganz einfach. Das ist ein Abenteuer. Und dass es kein Rennen ist, war denen auch wichtig, sondern dass wir das zusammen erleben und jeder hilft jedem, ist egal woher er kommt. Und so war es tatsächlich auch. Ne? Also da hat wirklich jeder bei jedem angepackt, geholfen, da wurde keiner allein gelassen. Das war eine Gemeinschaft. Und die Franzosen tun sich zwar immer ein bisschen schwierig mit Englisch, aber es geht schon. Ja? Mein Glück war auch so wegen, dass die Lisa ganz gut Französisch spricht. Und dann hat man eben Französisch, Englisch und hat das alles vermengt. Ne? Und dann ging
sehr
das
schön.
Auch.
Das ist cool. Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Gab es da die deutsche Gruppe an Piloten und die französische Gruppe? Aber du sagst gerade, ihr wart eine Gruppe, das war ein Haufen, dann hat man zusammengeworfen.
Also man hat natürlich schon darauf geachtet, dass diese Sprachen, die Primärsprachen, so unter sich sind, weil es einfach von der Kommunikation her einfacher ist. Aber es gab auch ein paar Formationen, da waren sie gemischt, ne? Ganz klar.
Gut. Du hast es angesprochen, ihr seid in Formation geflogen. Habt ihr dann Training gehabt für einen Formationsflug? Habt ihr das mal ein bisschen vorher trainiert, dass ihr euch nochmal vor der Reise getroffen habt?
Also das darf man nicht falsch verstehen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, wir sind in Formation geflogen, dann denken alle an die Swiss Patrol oder irgendwie so, dass wir da so ganz eng aneinander wo durchschießen. So ist es natürlich nicht. Ne? Du hast einen riesen Abstand dazwischen. Das ist wie wenn ich zu dir sage, Fritz, komm, du fliegst mit der Cessna, ich mit der, keine Ahnung, FK9, wir machen mal hoch an die Nordsee. Dann fliegen wir immer so, dass wir uns sehen halbwegs. Wo bist du? Hinten auf deiner, keine Ahnung, 4-Uhr-Position und in weiten Abständen. Also niemals eng zusammen. Ne? Also wirklich in ganz weit, sogar so weite Abstände, dass man sich manchmal nicht sieht. Aber auf unseren Geräten haben wir uns immer gesehen. Und wenn es irgendwo eng wurde, dann ist man halt ein wenig zusammengekommen. Aber das war jetzt kein klassisches Formation, dass man hier so kunstflugmäßig.
Aber ne? ihr habt wenigstens mal so drüber gesprochen, dass sich Sichten eben verändern wahrscheinlich, dass man sich nur noch als kleiner Punkt auch sieht. Ne? Nicht, dass dann einer vielleicht in Panik verfallen wäre. Also
genau, also wir haben auf jeden Fall auch immer besprochen, dass die Lisa und ich waren die Formationsführung von der Golf. Und dann haben wir immer gesagt, hier Golf 2, so dürfen die sich auch ab jetzt nur noch nennen. Golf 2, Golf 3, Golf 4, 4 Maschinen waren wir. Und dann haben wir gesagt, pass auf, Golf 2 ist an unserer Linken. Golf 3 an unserer Rechten und Golf 4 ganz weit hinter uns, die sieht alle. Und man muss auch wirklich dazu sagen, dass die ganze Golfformation erfahrene Flieger waren und da gab es nicht einmal ein, ich sehe dich nicht mehr, wo bist du, wie machen wir es jetzt, sondern es war immer, wenn die Meldung kam, wenn man mal gefragt hat, hier seid ihr alle da, dann hat Golf 2 ready oder Golf 3 ready, Golf 4, ja, wir sind auch da. Also es war immer professionellst, wirklich, als hätten wir das schon 100 Mal gemacht,
okay.
Tatsächlich.
Super. Lass uns mal auf das Thema Flugvorbereitung zu sprechen kommen, weil das ist ja nicht einfach so Skydiven auf, wir fliegen jetzt mal ein bisschen übers Wasser nach Marokko rein, sondern da steckt ja wahrscheinlich richtig viel Vorbereitung und auch viel Plan B, C und D dahinter, ne?
Ja, also primär ist natürlich immer Wetter das große Ding, ne? Ist klar, und nach dem Wetter legst du dann deine Routen. Aber ich sag dir, wie es ist, ne? Das ist alles gar nicht so schwierig, wie man sich das immer denkt. Also wir wussten ja, wo wir hinfliegen müssen. Wir hatten ja unsere Ziele. Und wir wussten auch, dass wir von Ziel A zu Ziel B kommen, weil sonst würde es dieses Leck nicht geben. Und man muss sich halt einfach an die Lufträume halten. Ja? Bleibe ich drunter, gehe ich drüber. Wir haben uns auch überall immer, also man fliegt generell alles mit Flugplan. Und dann startest du einfach und dann bist du auf der ersten Frequenz, wo du dich anmeldest, so wie bei uns Langen. Und dann wirst du durchgereicht. Und wenn du irgendwie höher fliegen willst oder weiter draußen, wie auch immer, dann frag das einfach. Dann requeste das und in 99% sagen die, hey, kein Problem. Außer es ist mal ein Luftraum irgendwo, Barcelona, Madrid oder whatever, wo du unterm Deckel bleiben musst. Ah ja, dann war mal unter dem Deckel. Ja? Und dann in Marokko selber ist es natürlich so, Marokko hat sogenannte VFR-Luftstraßen. Ja, wenn man da mal auf die Karte drauf guckt, das sind wirklich Linien, die durchs Land gehen, wie so ein Bienen Waben mustert sie das aus. Und da musst du dich dran halten, du musst auf den Linien fliegen. Und da requestest du auch deine Höhe, sagst hier, ich würde gerne auf 1,05 fliegen und das kriegst du auch immer freigegeben, aber du darfst nicht querfeld einfliegen.
Aber praktisch,
also überfliegst
ist
du.
Super, ne? Ja, du bist ja total geordnet, fliegst in der Formation auf deinem Strich, ist doch perfekt.
Ja, genau. Also das ist schon cool. Und ich glaube auch, dass Marokko gar kein Radar hat. Also die wollen nämlich permanent wissen, wo bist du gerade, wie ist deine estimated time zum nächsten Waypoint, wie hoch bist du gerade. Die wollen permanent, wollen die das wissen. Und da denke ich mir nur, hey, schau doch einfach auf deinen Bildschirm drauf. Aber die haben keine Bildschirme. Der malt sich das ein oder wie auch immer. Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und wenn du aber so eine VFR-Route verlässt und es kriegt jemand doch mit irgendwie, ja, dann kann es richtig Stress geben. Also einer bei uns in der Nachbarformation hat gesagt, da gab es mal einen, der ist einfach querfeldein einmal rübergeflogen, weil er gedacht hat, die sehen den eh nicht. Das hat aber wohl einer mitgekriegt und dann ist der ein paar Jahre in Marokko in den Knast gegangen.
Oha.
Oha. Und das willst du, glaube ich, nicht da unten. Das kann ich
nee,
das sagen.
Nee, müsste nicht. Nee, das ja. Muss ja auch dann nicht sein. Ne? Also wenn es dann eben Regeln gibt, muss man sich ja auch dran halten irgendwo. Ne? Klar, würde einen Sinn haben, dass man sich dran hält. Du hast es gesagt, Wetter ist halt wichtig, aber wie lange sitzt oder wie lange habt ihr so im Durchschnitt jetzt morgens im Hotel gesessen, habt Flugvorbereitung gemacht?
Naja, dadurch, dass du jeden Tag fliegst, glotzt du auch jeden Tag ständig in deine Wetter-App. Also wir waren eigentlich chronisch am Handy und haben Wetter gecheckt, permanent. Wir hatten aber auch Riesenglück, dass wir echt Bombenwetter hatten auf dieser ganzen Tour. Bis auf zum Schluss, da ist mal was reingezogen. Ansonsten hatten wir echt tagelang vorausgesagt, Bombenwetter. Klar, mal wegen straffer Wind hier und da, aber das können wir ab, das kriegt man hin. Aber ansonsten echt Bombenwetter. Und dann beobachtest du halt dein Wetter und wenn das gut ist, dann fliegst du deine Route zum nächsten Ziel. Ne? Legst du deine Waypoints, dann waren wir alle in den Formationen zusammen und haben das untereinander quasi geteilt, die Route, damit es auch jeder dann auf seinem Garmin und auf seinem iPad und so weiter hat. Und dann hat auch jeder die Route und falls mal was wäre und kann die dann abfliegen, aber in der Regel ist ja immer die Formationsführung vorausgeflogen, die anderen hingen dran, ne? Aber die haben natürlich das komplette Routing gekriegt, damit jeder weiß, wo es lang geht und wo es als nächstes, wie lang estimated time und so weiter.
Okay. Wie sah es denn so ab Marokko mit dem Internet aus? Das soll ja oder ist ja in Afrika, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, nicht so toll. Und wenn da jetzt auf einmal 40 iPads im Router vom Hotel hängen, dann macht wahrscheinlich das Internet irgendwann mal dicke Backen, oder? Gab's da?
Ja, so war es tatsächlich auch hier und da. Also gerade wenn ich an Zagora denke, da hattest du auf dem Zimmer gar kein Internet, auch nicht irgendwo im Restaurant, sondern nur vorne in der Lobby gab's mal so ein WLAN, wo du mal reingekommen bist und oh, Katastrophe. Ich habe mir dann einfach, weil es mir irgendwann auf den Sack ging, habe ich mir einfach von der Telekom so einen völlig überteuerten Tarif gegönnt. Ja, ich glaube 150 Euro, dass ich einfach überall dann online bin, ne, weil es mir echt auf den Sack ging, permanent WLAN zu suchen. Aber das war nur in 1-2 Dingern. Ansonsten waren wir eigentlich internetmäßig, die Hotels haben schon ihr WLAN. Jetzt nicht immer ganz so gut, aber du kommst klar. Ne? Und mal so ein bisschen offline zu sein, war hier und da auch nicht schlecht.
Du wirst wahrscheinlich viel gepostet haben müssen, einfach um auch deinen Fans und Abonnenten auf YouTube auch mal so ein bisschen Futter geben zu können müssen. Dürfen, ne? Wie war da so die Resonanz? Was kam so zurück?
Also völlig geile Resonanz. Ich habe alle 2 Tage habe ich von dem Erlebten so ein 1-Minuten-Schnipsel zusammengeschnitten, die ich auch als Trailer vor den Videos verwende. Und das habe ich auf Instagram rausgeballert und da haben fast 5000 Leute immer meine Story angeguckt, was ich so nie hatte. Normal gucken meine Story, keine Ahnung, 3000 Leute an oder so. Und da waren es dann einfach mal fast das Doppelte. Und die Leute sind komplett eskaliert. Die haben gesagt, Alter, wenn du jetzt schon solche Trailer hier raushaust, musst du aber abliefern. Musst du abliefern in den
Jetzt
Videos,
ist die Latte ne? hochgehängt, Frank. Ne? Jetzt wollen wir was sehen.
Genau. Das haben sie auch gesagt. Jetzt hast du die Latte hochgehängt. Jetzt wollen wir was sehen. Ne? Und aber wie gesagt, was da erlebt wird, ist komplett authentisch, ist ehrlich, ist nichts gestellt. Das kommt auch so rüber. Und das Feedback gerade in den Videos, sind jetzt 2 Videos draußen, ist schon geil, ja, bin ich echt happy, dass es den Leuten so gefällt. Und ich selber habe im letzten Video, im 2. Teil, was jetzt online ging, wo ich das geschnitten habe, ganz zum Schluss, war ich da gesessen und dachte mir, was haben wir hier erlebt? Ich hatte schon Tränen in den Augen. Ich dachte mir, wo wir den Schal verliehen bekommen haben und gefeiert haben und happy, dass wir in der Zeltstadt angekommen sind von Tafaya. Und ich dachte mir, Alter, mir sind die Tränen gekommen, wirklich, im Schnitt. Ich habe das nochmal komplett miterlebt.
Man nimmt das, glaube ich, im Live vor Ort gar nicht so wahr. Da sind einfach diese ganzen Eindrücke, die auf einen reinpoltern, die sind da, ja, man nimmt das irgendwie wahr, aber dann sagt man sich so, oh, Mensch, Wahnsinn, ne?
Ja, ich bin auch froh, dass bei mir keinerlei Filmfaulheit aufgekommen ist. Also wo man sagt, boah, heute habe ich keine Lust zu filmen, ich lasse es. Ja, oder einfach diese Zwischentakes, wo man sagt, okay, jetzt müsste ich die Kamera anmachen und das filmen, wenn ich das Flugzeug putze, wenn ich was zum Tankdeckel erzähle, wenn ich, keine Ahnung, habe ich überhaupt nicht einkehren lassen, habe ich gar keine Chance geben lassen, auch wenn ich manchmal ein bisschen von mir selber genervt war, dass ich jetzt schon wieder die Kamera in der Hand habe. Aber jetzt rückblickend, gerade im Schnitt auch und im Nacherleben, ist es Gold wert. Ja, wo ich zum Beispiel einmal in der Zeltstadt in mein Zelt reingegangen bin, um zu sehen, wie sieht es von innen aus, da habe ich so hochgeguckt und habe gemerkt, hey, das ist ja nur eine Wolldecke, die Decke von dem Zelt. Wenn es hier regnet, werde ich richtig nass. Und in der Wüste kann es auch mal nachts regnen, gerade am Atlantik, ne? Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße. Und dieses Ding, das habe ich erst in meinem Video wieder entdeckt und dachte mir, ey, das habe ich komplett vergessen. Ne?
Geil. Ja, cool. Das sind dann Erinnerungen, die man dann sich nochmal ins Gedächtnis rufen kann, ne? Das ist richtig schön. Genau. Du hast es angesprochen, du bist nicht alleine geflogen. Bei dir saß eine Frau im Cockpit, die Lisa.
Das Lieschen.
Flying Lieschen, ne? Sag mal, Frank, was war so das längste Leck, dass ihr zusammen geflogen seid?
Tatsächlich war das das letzte Leck. Da sind wir von, ach Güte, wie hieß denn der Ort? Irgendwo südlich von Gibraltar, also in Marokko, sind wir an einem Leck 5 Stunden bis Südfrankreich geflogen. Also wir haben Spanien komplett ignoriert. Wir sind 5 Stunden raus aufs Wasser, rüber an die Küste von Spanien. Man hat es auch, glaube ich, auf Flightradar gesehen und sind das Ding hochgepeitscht. 5 Stunden. Und da habe ich echt gedacht, das wird der Horrorritt. Aber ich sag dir, wie es ist, ne? Fand ich gar nicht so schlimm. Wir haben uns super gut im Cockpit verstanden. Wir haben uns das Steuer abgewechselt. Ich musste auch nicht aufs Klo, Gott sei Dank, Lisa auch nicht, Gott sei Dank, ja. Weil ich sag dir, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das gut gegangen wäre.
Das wäre nämlich jetzt mal meine.
Du weißt ja schon, du bist im Restaurant, gehst aufs Klo, stehst am Pissoir, rechts neben dir steht einer, ist keine Trennwand dazwischen. Da muss man sich konzentrieren, dass da was geht. Und jetzt machst du das noch im Flugzeug und die Lisa hockt unmittelbar daneben und muss ja rüber zu dir aufs Display gucken, weil sie fliegt gerade wegen Höhe, Geschwindigkeit und so. Da sieht die doch aus dem Augenwinkel, mein Pillermann. Da kommt kein Tropfen raus, sag ich dir.
Das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen. Hast du dann gesagt, da guck mal, dein Ozean rechts, der gehört jetzt dir für die nächsten 1,5 Minuten.
Nee.
Okay.
Also ich habe wirklich vor diesen längeren Lecks, das war das längste, ansonsten waren es immer so 3 Stunden und das hältst du aus, habe ich wirklich gesagt, pass auf, frühs gar keinen Kaffee, gar keine großen Getränke nehmen. Ich habe immer mein Zeug dabei gehabt und so eine halbe Stunde vorher habe ich dann meine Wasserflasche raus und habe getrunken. Und ich habe auch keinerlei Kopfschmerzen gehabt oder sonstige Erscheinungen, weil ich zu wenig trinke. Das musst du einfach managen und organisieren das Ganze, ne? Und dann klappt das auch.
Aber wenn man jetzt so eine lange Zeit und auch so viel Zeit zusammen im Cockpit verbringt, eng auf eng, und eigentlich sei er ja nur getrennt gewesen, wenn er dann auf dem Hotelzimmer wart, gab es dann da schon mal irgendwie Probleme, dass man dann sagt, oh, irgendwie, heute würde ich mal gern irgendwie alleine sein oder.
Also pass auf, tatsächlich ist es so, und da bin ich auch froh, dass ich mich mit der Lisa drüber ausgesprochen habe. Das ist auch ganz offen, kann ich das kommunizieren. Als wir letztes Jahr in Italien unterwegs waren, ging sie mir hier und da auf den Sack. Ja, weil sie war frische Fluglehrerin, ich war frischer VL3-Flieger und da hat sie immer mal versucht, hier und da reinzulangen vielleicht, ja. Und das habe ich zu ihr, haben wir direkt beim ersten Leck, wo wir in Chambéry los sind, habe ich gesagt, also Lisa, ich möchte jetzt mal mit dir reden. Kameras natürlich aus. Ich sage, pass auf, das letztes Jahr, da war ich so ein Stück davor, dass ich sage, ich steige aus in Sardinien und du kannst die Karre allein zurückfliegen. Fliege ich mit dem Airliner zurück, dann will ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben, weil du gehst mir auf den Sack. So weit war ich manchmal, ne? Natürlich. Und dann hat sie gesagt, ja, sie war da vielleicht manchmal hier und da ein bisschen drüber. Sie war frisch Fluglehrerin, ich hatte frisch die VL3, sie will da ja auch nicht, dass was passiert. Ich hatte die VL3 war übermotiviert vielleicht auch wegen, also wir haben uns so in der Mitte getroffen, tatsächlich. Und jetzt bei dieser Reise, dadurch, dass wir uns ausgesprochen haben, muss ich wirklich sagen, hat es 100%ig geklappt und wir sind als Team richtig gut zusammengewachsen. Also die hat mich zu 100% akzeptiert, dass ich die Karre fliegt, dass ich die Karre land, auch bei windigen Bedingungen, bei einer Scheißpiste. Ich habe dann auch immer gesagt, im Gegenanflug, wenn es Tafaya runterging, da waren die Kameras aus oder ich habe es halt nicht gezeigt, habe ich zu ihr rüber geguckt und habe gesagt, Lisa, vertraust du mir? Wirklich so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich vertraue dir, du machst es. Und dann hatten wir das geklärt. Ja? Und dann bin ich die Karre auch allein gelandet und dann hat die auch nichts mehr gemacht. Und das war so so gut, weil dadurch sind wir als Team zusammengewachsen. Weil ich habe zu ihr gesagt, ey, wenn du jetzt wieder die Oberlehrerin spielst im Cockpit und mir sagen willst, wann ich das Fahrwerk fahren muss, wann ich die Klappen fahren muss, hallo, ich fliege die VL3. Ich kann sie fliegen. Ja, da brauche ich keine, oh danke, oh Madame, danke, dass ich das Fahrwerk fahren darf. Ich wäre jetzt ohne gelandet.
Ne, so nach aber dem nur Moment. Einmal.
Und das hat sie gar, ja genau, das hat sie gar nichts mehr gemacht und wir sind da wirklich zusammengewachsen als Team. Ne? Und das war für mich, da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich mir echt gedacht habe, Alter, wenn das ansatzweise so wird, dass die jetzt die Oberlehrerin spielt, dann wird es ein Albtraum, dieser Ritt. Ne? Aber es war gar nicht so, wir sind richtig gute Kumpels im Cockpit und die Arbeit hat hundertprozentig geklappt und ich sag dir auch, wie es ist, alleine möchte ich dieses Ding nicht fliegen. Wenn du fliegen musst, weil ich habe ja keinen Autopilot drin, wenn du fliegen musst, funken musst, navigieren musst, nach den anderen gucken musst, das ist nicht ohne. Ich sag dir, wie es ist. Also die Arbeitsteilung ist da absolut wichtig.
Habt ihr Leute dabei gehabt, die alleine geflogen sind? Gab's das?
Der Klaus war einmal kurz allein, weil sein Mitflieger, da ist der Vater leider gestorben, ein paar Tage vorher. Und dann war der so die ersten zwei Lecks alleine bis Spanien. Aber das ist kein Problem, das war noch nicht wild. Und ab Spanien hatte er dann ab Marokko, Spanien, hatte er dann den Colonel dabei, weil wir hatten immer einen Colonel der marokkanischen Armee dabei. Und ich sag dir, wie es ist, wenn wir den nicht dabei gehabt hätten, den Colonel, ein ganz feiner, liebenswerter Mensch, war zu seiner aktiven Zeit Hubschrauberpilot in Marokko bei der Armee. Und wenn wir den nicht dabei gehabt hätten, hätten wir hier und da alt ausgesehen. Weil die Bürokratie in diesen Ländern ist dermaßen beschissen. Also da stehst du, wenn du willst, stundenlang irgendwo an der Passkontrolle, weil die sich wichtig machen. Und da kam des Öfteren der Colonel vor, durch die Schlange durch, hat mit denen irgendwie auf Arabisch was diskutiert. Und auf einmal waren die Schranken offen. Und Raid Mohammed konnte durchgehen.
Okay. Wow.
Keiner wurde kontrolliert, alles war geregelt.
Und hatte der Uniform an oder war der in Zivil?
Nee, der war zivil. Okay. Und der ein oder andere, glaube ich, hat den auch noch gekannt aus seiner Zeit. Also der war AD quasi, ne? Und macht sowas halt nebenbei so ein bisschen. Aber der ein oder andere hat den gekannt. Oder er hat denen immer irgendwelche Sachen gesagt, die man halt nur weiß, wenn man da Militär ist, ne? Und dann sind die immer ganz schnell immer auf Seite und sind stillgestanden und irgendwas hat er gesagt, irgendjemand kennt der, also irgendeine Macht hatte der. Und das hast du ihm aber gar nicht so zugetraut, weil der so liebenswert war. Das war ein so liebenswerter Mensch. Also den, wenn ich mal wieder sehe irgendwann irgendwo, da würde ich mich echt freuen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch.
Und der war komplett durch Marokko dabei oder auch komplett die Reise?
Den haben wir komplett mit durchgezogen. Der ist erst wieder ausgestiegen, wo wir dann rüber nach Spanien sind.
Mensch, wow.
Der war bis in Senegal dabei. Ne, der spricht perfekt Französisch, Arabisch, der kennt die ganzen Geflogenheiten da unten. Ne? Das war Gold wert, der
Typ, ne? Wow, Wahnsinn. Sag mal, wie oft hast denn du oder auch die Lisa oder generell, wie oft habt ihr darüber nachgedacht, wenn jetzt was passiert, dann wie oft ist dir das durch den Kopf gegangen? Du machst das ja oft in deinen Videos, ne? Dass du dann.
Du sag dir, wie es ist, ich habe das ganz oft angesprochen im Cockpit. Ja, wo wir, das Gute ist, wir waren ja primär echt immer auf Flugfläche oben, also Höhe. Ja. Und wenn da was ist, wir waren auch auf dem Meer draußen, aber mit der Höhe wären wir so weit ins Landesinnere reingekommen. Und gerade wenn du am Atlantik runterfliegst, ist es so, dass ja wirklich fast die komplette Atlantikküste runter eine Straße verläuft. Da siehst du auch Trucks fahren, Autos fahren, das ist wohl diese Atlantikstraße, keine Ahnung. Und da habe ich auch immer gesagt, du pass auf, als generell, sollten wir wassern, ziehen wir die Rettung. Du machst hier nicht die Hudson River Nummer und schwimmst dann da auf dem Wasser und so. Da überschlägst du dich und bist weg. Der 915er vorne, der zieht uns runter. Ja, also sollten wir wassern müssen, Rettung. Waren wir uns auch einer Meinung. Ja, und sollten wir aufs Land müssen und wir haben Höhe, dann gucken wir einfach mal. Haben wir vielleicht sogar irgendwo, es sind ja überall mal kleine Flugplätze. Erreich mal da einen, sehen wir ja auf unserem Garmin mit diesem Ring, der da anzeigt, wie weit dein Gleitpfad ist. Haben wir da einen, wo wir hinkommen? Wenn nicht, gucken wir mal, gibt's eine geile Straße irgendwo, diese große Straße, dann landen wir die Karre da und ansonsten immer Rettung. Ja, und der Rest der Formation kreist, beobachtet, geht's denen gut, können wir irgendwo landen, können wir Hilfe holen und so wäre das abgelaufen. Das haben wir ganz oft angesprochen. Wo ich gesagt habe, du warst so Flieser, hier sind wir jetzt wirklich über eine Gerölllandschaft. Ich sag dir jetzt, wie es ist. Wenn hier was ist, boah, ja, dann sagt sie vielleicht da drüben, da scheint es eine kleine Oase zu geben, da können wir noch hingleiten, vielleicht gibt's da Wasser, das ist aber auch nicht sicher, und dann ziehen wir da die Rettung. Ja, und dann gehen wir da neben so einem Flüsschen vielleicht runter und haben dann zumindest noch Wasser, ja. Dann habe ich aus Scheiß gesagt, naja, und dann fressen uns die Krokodile, ja. Überlebst den die Notlandung an der Rettung und dann fressen uns die Krokodile.
Also Scheiße.
Aber sowas habe ich immer wieder mal angesprochen, so Eventualitäten, ne? Das ist ganz klar.
Kann man denn, wenn man so eine Reise hat, da steht man ja auch unter Strom, kann man da überhaupt irgendwann mal entspannen?
Also tatsächlich bin ich froh, dass wir mal 3 Nächte im Senegal hatten, wo wir gesagt haben, da waren wir in einem geilen Hotel und da konntest du Wäsche waschen, da konntest du mal in den Pool, da konntest du mal deine Gedanken sortieren, lecker essen gehen, alles cool, ja. Und da bin ich dann mal ganz kurz runtergekommen und ich sag dir, wie es ist, Fritz, das habe ich gebraucht. Wenn das auch wieder nur ein eintägiger Stopp gewesen wäre, wäre ich ausgebrannt gewesen. Ich war nach den 6 Tagen darunter so durch, weil du ja jeden Tag früh aufstehen, irgendwie schauen, dass du das richtig isst und trinkst, ja, hoffen, dass du keine Flitzekacke kriegst. Ein Teil der Leute hatte Flitzekacke, weil einfach das Wasser aus den Leitungen da schwierig ist, ja. So, dann musst du schauen, wie ist es mit der Flugplanung? Wo fliegen wir heute hin? Wird es heute wieder heiß? Müssen wir uns wieder eincremen? Schwitzen wir wieder? Die Ausrüstung jedes Mal verpacken. Den ganzen Bums am Flugplatz, in der Hitze, in der Karre, bis du die Freigabe kriegst, dann fliegen, dann landest du, dann wirst du wieder kontrolliert, das ganze Gepäck raus, dann musst du tanken, dann musst du irgendwie zum Hotel kommen, im Hotel musst du dich wieder halbwegs sortieren, musst schauen, dass du was isst und dann ist schon wieder Nacht und dann geht's schon wieder los. Und im Senegal, wie gesagt, hatten wir mal diese 3 Nächte, 2 volle Tage, wo ich gesagt habe, oh, das war jetzt geil hier, ja. Und selbst da hatten ein paar Leute die Nase noch nicht voll, die haben ihre Karren dann am ersten Tag direkt geschnappt und sind nach Gambia runtergeflogen. Haben da so eine Flussdelta-Tour gemacht und waren 5 Stunden im Cockpit und haben sich Gambia aus der Luft angeschaut. Und da habe ich gesagt, ey Leute, würde ich jetzt nichts mehr hinkriegen. Ich bin fertig, ich krieg's nicht hin.
Wow. Ja. Also du hast dann entspannt, wahrscheinlich stumpf am Pool gelegen, wie du gesagt hast, aber dann auch mal so ohne Handy, ohne Laptop oder ist dann trotzdem Film?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin mal kurz am Pool gewesen, aber das ja, hat mir jetzt nicht so getaucht. Ich war dann auf dem Zimmer, Klimaanlage an, auf dem Bett gelegen, habe ein bisschen, da gab es auch halbwegs gutes Internet, habe ein bisschen meine Videos vorsortiert, habe ein bisschen was geschnitten, habe so ein bisschen rumgespielt nur, ne, habe wegen was getrunken, schön Wasser, habe mich geduscht, habe da richtig relaxed halt, ne, bin mal raus zu den anderen, habe mir dann mal einen Fisch gegönnt oder irgendwas und bin ich wieder auf Bude, also ich habe so richtig Piano gemacht.
Wie waren so eure Abende, wenn ihr irgendwo an der Destination angekommen seid? Also klar, am nächsten Tag wieder fliegen, aber so abends Halligalli Drecksau Fliegerparty war natürlich nicht, ne? Aber schon schönes Zusammensein.
Täusch dich nicht, ey. Die Franzosen, die sind schon, die können was so. Also die haben den Abend gefeiert immer, okay. Ne?
Also da musst du dir schon Licht ans Fahrrad machen.
Da musst du dir absolut Licht. Also ich trinke ja keinen Alkohol, von daher war es für mich unverständlich, wie die sich jetzt abends noch jeder eine Flasche Rosé reinballern können, ja. Aber ansonsten abends, das war immer total schön und lustig. Das habe ich auch sehr genossen, dass wir zusammengesessen waren, in der Formation auch meistens, weil die Formation, ich sag dir, es ist so geile Leute. Für jeden von denen würde ich meinen Arm abschneiden. Ganz, ganz korrekte Menschen. Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, Formation Golf. Und da tauschen wir uns immer noch aus und da werden wir uns definitiv wiedersehen. Und da habe ich die Abende sehr genossen, wenn wir dann zusammen gegessen und getrunken haben, weil es immer so lustig war. Du bist dann aufs Zimmer abends um 11 und hast Bauchschmerzen vor Lachen gehabt. Ja, so ein Ding war es.
Ein perfekter Abend.
Und dann halt frühst wieder raus und dann, ja, war es auch. Also es war wirklich, ich habe das richtig genossen, mit der Formation den Abend immer zu genießen. Ja, doch.
Okay,
ja.
Das heißt, du würdest diese Reise wieder machen nächstes Jahr?
Das ist eine ganz lustige Frage. Habe ich auch zu Lisa gesagt, nach der Reise sage ich, Lisa, mach mal das wieder mal. Und dann guckt sie mich so an und dann sage ich so von mir aus, sage ich so, ja, so vielleicht in 3 Jahren mal wieder, oder Lisa? Und dann sagt sie, nee, ich brauche 5 Jahre. Also ich brauche erst mal 5 Jahre Pause. Ja. Es ist richtig anstrengend. Ich sag dir, wie es ist. Es ist richtig anstrengend. Und ich sag mal so, vielleicht mache ich es wieder mal, aber wie gesagt, nicht nächstes, nicht übernächstes und auch nicht in 3 Jahren. Vielleicht in 4, 5 Jahren. Guck ich mal.
Du hattest es ja angesprochen, es passieren ja manchmal so Sachen, da denkt man gar nicht dran. Was ist euch passiert, woran ihr überhaupt nicht gedacht habt?
Boah. Schwierig jetzt. Da waren sicherlich ein paar Dinge dabei, woran wir gar nicht gedacht haben. Also technisch hat man wirklich Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Hier und da war man Reifenplatzer. Es gab auch 2 Maschinen, die hatten einen Prop-Strike. Aber uns blieb das verschont, ja. Und das Gute war tatsächlich das ganze Event war so gut geplant und organisiert, dass die für diese Maschinen dann Propeller einfliegen ließen. Ja, und dann haben die in der Nacht- und Nebelaktion die Maschinen repariert in Senegal. Das war in Saint-Louis, hat eine Maschine einen Propstreik gehabt. Habe ich sogar im nächsten Video, glaube ich, sieht man es drinnen. Also der war richtig kaputt. Der war nach einem 5-Stunden-Leck, war der Matsch in der Binne, der hat die Landung nichts mehr hingekriegt und hat seinen Propeller geschrottet, ne? Und dann haben die das organisiert, dass da ein Airliner, weil es ja ein Airliner-Flughafen war, dass da in einem Airliner, der da eh hinfliegt, jemand einen Propeller dabei hat. Und dann sind die da hingeflogen und dann haben die da in der Nacht- und Nebelaktion auf dem Vorfeld den Propeller gewechselt, ne? Das waren jetzt so die schlimmsten Sachen, die passiert sind. Ansonsten, als wir in Deutschland wieder angekommen sind, in Donaueschingen, und wir wieder starten wollten am nächsten Tag, die Lisa und ich, da hatte ich ein bisschen ein Motorproblem. Also wir wussten gar nicht, was das ist. Hat sich komisch angehört. Und wir konnten es auch nicht reparieren. Wir haben erst gedacht, dass die Filter alle zu sind. Die waren auch zu, ja. Benzinfilter, Luftfilter, da war Sahara drin. Muss man einfach so sagen. Wir sind voll durch den Sahara-Nebel geflogen und die Filter waren zu. Aber das war nicht das Problem, sondern das Westgate-Ventil oder so ähnlich. Also das ist so ein Ventil beim Turbo. Wenn der Turbo zu viel Leistung produziert, dann macht es auf und lässt die Überleistung raus. Und dieses Ventil hat irgendein Badger bei mir gehabt. So, und dann konnte man nicht starten. Und dann habe ich die Karre stehen lassen und dann ist ein Mechaniker runtergeflogen. Der Bernhard Aldekemper, glaube ich, heißt er, ne? Bernhard ist dann da runtergeflogen, hat die Karre repariert, hat das Ventil gewechselt und jetzt geht's wieder, ne?
Wieder heile und
Und
dann.
da sind wir froh, dass das in Donaueschingen passiert ist. Wenn wir in Marokko irgendwo mit sowas gestrandet wären, ach du Güte. Wir hatten alles dabei, alles, aber es ist kein so ein Ventil zum Wechseln.
Ja, das sind dann
Ja.
Sachen, da hast du alles dabei, aber dann fehlt dir sowas. Oh.
Ja. Oder stell dir vor, du bist mitten auf dem Mittelmeer draußen. Wir waren ja stelleweise ziemlich genau in der Mitte vom Festland und Mallorca, weil es die Lufträume und die Freigaben nicht anders zuließen, auch nur auf 5000 Fuß. Stell dir mal vor, deine Karre fängt da das Stottern an.
Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht.
Also wir haben uns da tatsächlich auch immer so ein bisschen von Schiff zu Schiff gehangelt, ne? Bei
Stimmt,
solchen
ja. Richtig,
Überlecks, ne?
ja.
Dass wir gesagt haben, du, pass auf, da vorne ist ein Kreuzer, da ist ein Kreuzer. Wir fliegen es jetzt nicht direkt die Waypoints, sondern schlängeln uns durch das. Wenn was ist, gehen wir direkt neben so einem Schrimmkurs an der Rettung runter und in der Hoffnung, der sieht uns und nimmt uns auf.
Stimmt, du hattest es, glaube ich, im ersten Teil, da seid ihr losgeflogen, rechts Barcelona, und dann sagtest du zu Lisa, wenn wir jetzt links so eine halbe Stunde weiterfliegen, sind wir auf Mallorca. Malle
Ja,
für
ja.
alle. Wie
Malle
du
für
da
alle.
so schön sagst, Malle für alle, ne?
Ja.
Frank, jetzt sind wir schon gerade voll mittendrin. Sag mal, wie viele Stunden Filmmaterial hast denn du jetzt gesammelt? Das sind ja Tonnen, die du dabei hast, oder?
Pass auf, das ist ja nicht nur mein Zeug, sondern ich habe ja versucht, viele andere Flieger mit Kameras auszustatten, die auch ihre Eindrücke einsammeln. Das haben die auch hier und da machen können, aber natürlich nicht ansatzweise auf dem Level. Weil das Ding ist, da brauchst du Training zu. Da brauchst du wirklich Training, Training, Training. Du weißt ja selber, du machst ja selber Flugvideos jetzt bei euch auf dem Channel. Und bis du da mal vernünftigen Ton, vernünftiges Bild und einen Workflow drin hast. Also der Klaus, der Garminator, hat zu mir direkt beim ersten Leck gesagt, also Frank, ich bewundere das nach wie vor, wie du das machst, dass du fliegst, funkst und dann bedienst du noch diese ganze Kamerascheiße. Mit Ton, mit Bild und es ist immer tipptopp, ja. Habe ich auch gesagt, Klaus, das ist Training. Das machst du nicht von heute auf morgen. Und was ich jetzt sagen wollte, ist, dass ich eben 4, 5 andere Maschinen ausgestattet habe und denen ihren Daten ja auch noch gesammelt habe. Aber die haben hier und da, haben die einfach, weil sie sagen, pass auf, es ist zu viel Arbeit, wir kriegen es nicht hin, wir müssen uns aufs Fliegen konzentrieren, haben die das reduziert, deutlich reduziert. Es wird ein paar Episoden geben, da wo man sie noch hier und da sieht, aber natürlich nicht auf dem Level, wie ich das gemacht habe. Und von daher, ich kann dir datentechnisch, oh, ich glaube, es ist 2 Terabyte oder so, ich kann es dir gar nicht sagen. Also es ist richtig, richtig viel Material, ne? Und was auch lustig war beim letzten Leck, das will ich noch kurz sagen, das fand ich ganz spannend, das sind wir ja fast 5 Stunden über Mittelmeer gewesen. Und da habe ich mir gedacht, so, pass auf, Frank, wenn jetzt die Karre ausgeht und wir machen hier Notwasserung, dann sinkt die auf den Grund vom Mittelmeer und alles ist weg. Alles, was du erlebt hast. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe meine Festplatte genommen. Ich hatte Tüten dabei, Plastiktüten. Habe die Festplatte in eine Plastiktüte rein, habe die verknotet und habe die in meiner Hose ins Hosenbein rein. Weil ich mir gedacht habe, wenn wir abstürzen im Wasser und wir gerettet werden, dann habe ich meine Festplatte hier seitlich dabei. Die Kameras, der Laptop, alles ist auf dem Meeresgrund, ist mir egal, aber ich habe die Daten dabei und kann das und kann dieses Erlebnis erzählen, ja, inklusive dem Absturz dann. Ich habe mir auch immer eine Kamera klar gemacht mit so einem Clipper, den ich mir an die Rettungsweste hingemacht hätte. Dann hätte ich gesagt, beim Abstürzen anmachen, Clipper ran und mein Zeug machen. Dann hätte ich das drauf gehabt, um einfach das zu dokumentieren, was da gerade passiert. Ja, du musst, wenn du als Filmemacher unterwegs bist, musst du einfach so weit denken, ja, dass du sagst, hey, das nimmst du mit, ne? Das musst du mitnehmen. Das ist das Risiko. Und da habe ich meine Festplatte in eine Plastiktüte rein und hatte die am Mann hier. Weißt du, du hast eh keinen Platz im Cockpit, schwitzt wie die Sau und hast noch eine Festplatte in der Plastiktüte am Hosenbein da kleben. Ne?
Da hat Lisa auch gesagt, der denkt an alles, der ist perfekt vorbereitet, der Frank.
Ja, ja, ja. Cool. Da wollte ich nichts dem Zufall überlassen.
Nee, das wäre ja auch jetzt wirklich zu schade gewesen. Dann hättest du wenigstens die Hinreise gehabt.
Ja, genau. Und, bis zu diesem Punkt und dann mit meiner Kamera, die ich dabei gehabt hätte, hätte ich dokumentiert, wie die Charlie Hotel 1000 Meter auf dem Meeresgrund sinkt. Ne?
Das wäre scheiße gewesen, aber wenigstens so ein bisschen was dabei gehabt.
Ja, ja, genau.
Du machst ja normalerweise deine YouTube-Videos immer so, ich sag mal, grob Viertelstunde. Das ist immer so dein Zeitformat, das du dir gesetzt hast. Können wir das jetzt für die Filme auch erraten oder wird das was komplett Neues?
Naja, es sind ja schon zwei Dinger draußen und die sind natürlich deutlich länger. Also es wird insgesamt wahrscheinlich 6 oder 7 Videos geben und die sind alle so eine Dreiviertelstunde plus minus 15 Minuten, je nachdem. Also ich werde immer 2 Lecks bildig rein, wir hatten insgesamt 12 Lecks, packe ich immer 2 Lecks rein und will das auch zeitnah rausbringen, weil ich sag dir, das Erlebnis ist jetzt passiert, ich will das jetzt raushauen, im Dezember brauche ich keinen mehr mit Senegal überfallen, das ist nicht mein Ding. Ich will Dinge möglichst zeitnah rausbringen und deswegen bin ich auch gerade voll im Schnitt, ich schneide gerade, der zweite Teil ist draußen, ich bin gerade voll im dritten Teil drinnen und auch der, sag dir, ich bin da nur im Grobschnitt drinnen und da sind schon wieder Sachen passiert, wo ich mir sage, ey, das hatte ich komplett vergessen, das gibt's ja gar nicht. So geil.
Wie gut, dass man Kameras dabei hat, ne?
Ja, ist so.
Ich weiß vom Airfool, vom Klaus, für eine Flugminute eine Stunde. Gilt das hier auch? Oder ist es eine Flugminute 2 Stunden?
Nee. Also das könnte hinkommen. Vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen flotter. Also ich habe wirklich einen brutal guten Workflow mittlerweile, weil ich mache ganz nach nichts anderes. Ich film, flieg oder schneid. Ja? Und deswegen, also ich schätze mal, für 45 Minuten brauche ich bestimmt, wenn ich jetzt mal einen Tag mit einem Standard 8 Stunden Arbeitstag rechne, da bin ich bestimmt 4 Tage dran. 8, 16, 24, 32 Stunden bestimmt. Ja, etwas weniger als eine Stunde für eine Filmminute. Ja.
Okay. Also die Serie ist noch nicht fertig geschnitten. Du bist jetzt bei, wo bist du jetzt? Teil 4 wahrscheinlich, wenn du sagst, Teil 3 kommt jetzt raus.
Nee, Teil 2 ist rausgegangen jetzt die Tage und ich schneide gerade Teil 3.
Ah, okay, alles
klar. Und der wird dann nächste Woche raus. Also ich wollte eigentlich, mein Urplan war, dass ich jede Woche 2 Teile raushaue. Jeden Samstag, jeden Donnerstag. Aber das kriege ich nicht hin. Ich sagte, ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit herkriege. So, es sind Unmengen an Daten. Und ich muss ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich muss ja auch noch arbeiten, um zu überleben.
Ja, klar.
Ja? Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, ich schneide jetzt Senegal und jeder scheißt mich mit Geld zu. Sondern ich muss ja auch noch arbeiten.
Richtig, du hast einen Kunden.
Von daher... von daher muss ich, schaffe ich tatsächlich nur eine Episode pro Woche.
Okay. Die ganzen Eindrücke, die du jetzt auf diesen Lecks immer gesammelt hast, hast du dich abends im Hotel hingesetzt und hast dann erstmal die Speicherkarten leer gemacht und hast dir das dann in deine Ordner reingeballert?
Ja.
Wie lange dauert das? Ja. Weil du wirst oft gefilmt haben wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich denke mal, wenn ich es nur von mir gesichert habe, dann hat das geht recht schnell, habe ich ein Stündchen gebraucht abends. Also während die anderen an Pool sind oder haben schon mal was gegessen, habe ich mich hinguckt, habe die Kameras raus, habe die Daten gesichert, habe die Akkus alle in die Ladestation, habe die Daten von den SD-Karten wieder runtergelöscht, habe alles überprüft, dass es geht. Das ist irgendwo ein Schaden, muss ich was austauschen, so kleine Kameraersatzteile wie Linse und so hatte ich ja alles dabei. Das habe ich dann noch ein Stündchen gemacht nach Ankommen im Hotel. Und dann wusste ich, am nächsten Früh ist alles wieder tipptopp. Ich gehe an den Flieger ran, ich mache mein Tongerät hin, ich mache meine Kameras hin und kann direkt starten, muss da nicht groß rumkaspern. Ja? Und alle 2, 3 Tage sind von den anderen Fliegern die Leute gekommen und haben mir auch ihre Kameras gegeben. Die habe ich dann auch noch mit abgesichert, damit es nicht so viel wird am Ende. Ne? Und dann ging das eigentlich.
Das heißt, du hast jetzt eine 2 Terabyte externe Festplatte wahrscheinlich dabei gehabt. da steht jetzt drauf Senegal-Reise und dann sind dann ja da alle drauf vereinigt und alles gesichert. Wahnsinn. Genau.
Und nicht nur die Kameras, die am Flieger oder irgendwas sind, sondern jeder hat ja noch irgendwie mit dem Handy gefilmt. Ach so, dann haben wir die Leute per Airdrop noch abends am Essenstisch. Frank, hast du gesehen, wir haben dich gefilmt. Ja, mach mal Airdrop rüber. Dann jeder hat mir sein, ich war wie so ein Netz, in das alle Daten reinfallen, wo sich jeder auslädt bei
okay.
mir. Ja.
Dann sitzt du jetzt aber doch bestimmt am Rechner, wenn du jetzt den Schnitt machst und sagst, gut, das kommt rein, das kommt nicht rein, hier weiß ich nicht, ob es reinkommt, oder? Du hast doch jetzt wahrscheinlich Overflow ohne Ende, oder?
Also ich mache so, ich tue als allererstes, wenn ich jetzt eine Episode schneide, mache ich erstmal alles, was ich erlebt habe, rein. Also da kommen diese 3-4 Kameras am Flieger, das Tongerät kommt mit rein, manchmal habe ich die Drohne benutzt, kommt mit rein, ganz viele Handyaufnahmen kommt mit rein und daraus mache ich erstmal so ein Grobschnittding, dass jede Datei, jeder Schnipsel an der richtigen Stelle ist. Und erst dann, wenn ich mich habe, gehe ich bei den anderen rein und sage, was haben die denn zusammenfilmen können, haben sie überhaupt was machen können? Ja, dann suche ich, okay, schau mal, der hat einen geilen Anflug. Den Anflug schneide ich den dann zurecht mit seinem Blickwinkel und pack den in die Szene drüben rein bei mir, wo ich auch einen Anflug hatte, damit es alles wieder an seinem Platz ist von der Zeit her. Ja, dann, keine Ahnung, läuft einer mit der Selfie-Kamera in Saguara rum. Oh, das habe ich ja auch gemacht. Dann muss es ja auch in diesen Bereich rüber. Dann hat man so ein wechselndes Bild. Einmal er die Kamera, einmal ich. Und dann hole ich mir die andere nach und nach rein, ne? Und ey, ich sag dir, und dann erstmal die Musikauswahl. Du musst die Musik noch finden, dann musst du Einblendungen machen, Animationen, die mir der Lukas zuschustert, Skywalk vom YouTube-Channel Skywalk, der Lukas, da bin ich echt dankbar drum, der ist da echt Profi, was Animationen angeht, damit man noch so ein visuelles Bild hat, wo fliegen die gerade überhaupt rum, diese Karte, ne? Und das schustert er mir auch noch rein dann und dann kommt doch noch einer und sagt, gestern habe ich gewusst, das ist eine Szene gefilmt worden, wo ich von außen gefilmt worden bin. Auf einen Anflug im Senegal. Und dann habe ich einen Klaus angeschrieben und habe gesagt, ey Klaus, schick mir mal noch die Szene. Du hast doch da eine gemacht. Du hast die irgendwo gepostet. Und weil ich vergessen hatte, die irgendwo abzuspeichern. Und dann habe ich die von ihm noch gekriegt, konnte die noch einbauen. Also ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Video komplett vergessen einzubauen, dass das arabische Fernsehen da war und die Leute interviewt hat. Und dann hätte ich quasi die Leute einblenden können, wie sie im Hintergrund auf Englisch reden, aber mit arabischer Stimme. So 3 Sekunden nur. Und du siehst einen Klaus, ne? Habe ich komplett vergessen. Wäre aber ein geiler Einspieler gewesen, weil ich einfach so einen Datenberg habe. Und da musst du echt aufpassen, dass du... War halt jetzt einfach so. Ist schade drum. Vielleicht mache ich da nochmal ein Best-of draus. Aber da musst du wirklich einen Überblick behalten. Und das kostet richtig Zeit, ne?
Ja, ich habe das jetzt so gemerkt bei unserer Tschechien-Reise. Dann hast du wieder so Lecks und dann sagst du, ah ja genau, da war das und das und dann müsste eigentlich das rein und dann musst du aber aus der Kameraperspektive brauchst du die Szene dann und das hat lustig, man hat so im Kopf, ne? Das ist echt spannend.
Ist so,
sag mal, wie viele Kameras hast du denn im Cockpit im Einsatz gehabt und oder
also
hast
bei
du?
Der, bei, pass auf, bei der Tour habe ich das Ganze wirklich reduziert, weil ich auch fliegen musste. Bei der Tour hatte ich immer 2 bis 3 plus Handy. Ja, immer so circa. Wenn ich aber regulär unterwegs bin und fliege nach Wangerooge oder so, keine Ahnung, und will das verfilmen, dann habe ich 6 bis 7 Kameras plus Handy und Drohne noch. Da jongliere ich manchmal echt mit 10 Kameras rum, ne? Weil ich einfach sage, das Ding ist, dir fallen immer 1-2 Kameras aus. Und dann sage ich, scheiß drauf, ich habe immer noch genug Blickwinkel, weil der Blickwinkel ist das A und O. Sag ich dir, wie es ist. Das A und O. Der muss permanent, muss der Blickwinkel dir deinen Augen neues Futter geben. Ansonsten könntest du dir hinten eine Kamera reinhängen, eine einzige und lässt laufen. Das ist nichts mehr zeitgemäß. Und der Blickwinkel ist echt, ist das A und O. Und wenn ich irgendwo hinfliege und ich weiß, da sind Leute, wo ich kenne, dann sage ich, ey, pass auf, ich komme nachher, mach deine Linse vom Handy sauber, muss ich immer wieder sagen, Querformat und film bitte mal meine Landung, weil wenn ich dann ankomme, film meine Cockpit-Dinger, blende ich kurz von außen mich ein, wie ich an dem vorbeischieße, dann wieder im Cockpit, dann von hinten, dann hast du so einen Rundumblick und sagst, boah, was war denn das für eine Landung, Alter?
Ja, klar, logisch, ja? Action. Ne? Leute wollen was sehen, das ist klar.
Genau.
Du hast oft in deinen Videos die GoPros zicken. Also jeder GoPro-Besitzer kann das, glaube ich, bestätigen. Wie oft haben die bei dir jetzt gezickt auf der Reise?
Dadurch, dass ich nur die 2 bis 3 im Cockpit drin hatte und die Lisa dabei war, konnte ich immer mal sagen, Lisa, nimm du mal kurz das Lenkrad. Dann habe ich mir die Kamera genommen, habe die aufgemacht, habe den Akku raus, SD-Karte raus, alles wieder rein, alles wieder zu, Neustart. Dann ging das, ja. Also immer mal haben sie gesponnen. Das gehört halt einfach dazu bei den Scheißdingern. Aber das Gute war halt, wie gesagt, dass ich die Lisa mal lenken lassen konnte, dann konnte ich mich darauf konzentrieren. Und ich musste auch, ich habe es glaube ich im Video schon gesagt, ich musste die Kameras, wenn nicht gefilmt wurde, abbauen. Weil die Hitze die dermaßen überladen hat. Ich habe die dann abgebaut, habe die Akkus raus, habe die Akkus vor unsere, ich nenne es jetzt einfach mal Klimaanlage, weil auf Flight Level 100, da hast du kühle Luft aus der Kühlung vorne raus, habe die dahin, habe die kühlen lassen, habe die wieder rein und habe die dann im Schatten halten müssen, auch mein Handy im Schatten halten müssen, weil das Handy hat mir einmal die Meldung gebracht, funktioniert nicht mehr wegen Überhitzung. Dann dachte ich mir, das darf jetzt echt nicht wahr sein. Wir fliegen hier gerade durchs Atlasgebirge und mein Handy, mit dem ich die Aufnahme jetzt machen wollte, funktioniert gerade nicht mehr. Das darf doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Und dann habe ich auch gesagt, Lisa, halt mal bitte. Habe das Handy vor die Kühlung gehalten, die Kameras vor die Kühlung gehalten. Habe alles montiert, alles angemacht, geklatscht. Also jetzt sind wir über dem Atlasgebirge, bla 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 bla. Dann waren wir fertig, alles wieder abgebaut, alle Akkus wieder raus. Ey, ich dachte mir echt, das darf nicht wahr sein.
Oh, Scheiße.
Ey. Weil die Hitze eben, die hat echt alles unfassbar.
Okay, oh, Scheiße. Und dann gerade bei sowas, ne? Wenn du dann.
Ja, und dann kommst du an, ich muss dir gerade nochmal ins Wort fallen, dann kommst du an, hast Durst ohne Ende, steigst aus der Karre, hast eigentlich ganz andere Sorgen und dann musst du aber Kameradisziplin bewahren. Dann musst du sagen, pass auf, wenn du jetzt das Ding nicht anmachst und draufhältst, die Momente kriegst du nie mehr. Ja, und das ist wirklich, da trennt sich die Spreu von der Weizen. Das muss ich dir ehrlich sagen, weil du eigentlich durch bist nach fünf Stunden Leck. Da hast du keinen Bock, wenn du aussteigst noch, ja, jetzt sind wir im Senegal, sondern da gehst du raus, sagst, wo kann ich hinpissen? Wo gibt's was zu trinken? Ich kann nimmer. Schatten.
Ne? Hunger, genau. Durst, Pipi, ja gut, kalt nicht, aber warm, ne?
Ja,
Hunger,
genau.
Durst, Pipi, warm, ne?
Ja.
So.
Ja.
Wie privat kannst du dich auf der Reise oder konntest du dich fühlen? Weil, klar, Pilot Frank kennt man. Mit den Abonnentenzahlen in der UL-Community bist du natürlich auch sehr bekannt. Wie ruhig war das um dich rum? Oder wirst du dann belagert, dass die Leute dann wissen wollen, Mensch, erzähl mal.
Nee, also auf der Reise war das komplett entspannt. Die kennen mich ja alle aus der VL3-Szene. Ich kenne die alle. Ich sehe mich da auch nicht als was Besseres oder was Tolleres oder so an. Ich bin da einfach nur ein ganz normales Mitglied. Und ich muss da auch nicht immer reden. Ich stelle mich da auch gerne mal hinten hin und höre einfach nur zu. Dränge mich da nirgendwo auf. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie, dass ich mich vordrängen muss oder jetzt die große Show machen muss. Habe ich gar keine Lust zu. Also die kennen mich alle, ja. Und das sind alles Flieger-Buddies. Und da muss ich, da gibt's gar kein Fan-Gehen oder irgend sowas. Das ist einfach zusammenfliegen. Und die wissen alle, oh, der Frank, der macht immer mal Videos. Die schauen die auch alle an, weil die natürlich auch dabei waren und so weiter. Der macht immer Videos, lass den mal machen, alles gut. Aber ich verstell mich da nicht oder die verstellen sich nicht. Also es ist komplett entspannt.
Ja. Lass uns doch mal in die Glaskugel reinschauen. Was steht denn bei dir in diesem Jahr noch alles auf dem Zettel?
Ach du Güte, ja.
Boah. Himmel. Schwere
ja,
Frage.
Also ich wollte auf jeden Fall mal nach Kroatien jetzt runter, dadurch, dass wir den Zollblödsinn nichts mehr haben. Kroatien ist ja jetzt offen. Mich hat einer auf der Aero angesprochen. Das ist ein deutscher Auswanderer, schon seit 30 Jahren allerdings. Der ist nach Schweden hoch. Der hat gesagt, hier Frank, ich habe hier ein kleines Airfield mitten in Schweden an den Seen. Bababab, komm mich in Schweden besuchen. Und es ist von Rügen nur 1,5 Stunden mit der VL3. Ja, also es ist eigentlich Pillepalle. Der hat gesagt, ich lade dich herzlich ein. Du kannst bei mir pennen. Wir gehen schön essen. Wir gehen angeln. Wir können Into the Wild machen. Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht noch passiert, nochmal Dänemark hier und da gibt's ja schöne Inseln. Ja, und dann ansonsten lasse ich mich überraschen, ne? Italien vielleicht nochmal, da gucke ich mal, das mache ich alles ganz spannend.
Okay, alles klar. Also freuen wir uns einfach noch auf mehr Auslandsvideos dann von dir quasi.
Ja. Genau, also ich plane auch gerade mit einem Fliegerkollegen so eine kleine Serie, die wir ein bisschen professioneller aufziehen wollen, dass wir sagen, pass auf, 4, 5 Maschinen, die statten wir alle mit Kameras aus, schulen die auch da drinnen mit den Kameras, damit es läuft. Jeder kriegt auch ein gewisses Drehbuch vorgelegt, also Themen, die sie ansprechen müssen im Flug. Und dann fliegen wir damit, wir haben das mal so gesponnen, nach Kroatien runter. Und in Kroatien haben wir dann 5 Maschinen und jeder hat seine Sachen besprochen, abgefilmt und gedreht. Und dann können wir das schön so Seven versus Wild-mäßig zusammenschneiden. Und das muss aber trainiert werden vorher. Das ist wirklich, das habe ich jetzt gelernt. Du musst das trainieren. Und Ansonsten wird es nichts. Und so ein Format kann es tatsächlich noch mit ein paar anderen schönen Auslandsflügen gehen. Die Lisa ist ja jetzt gerade in Kroatien, beziehungsweise ich glaube, die fliegen heute wieder heim. Da hätte ich eigentlich auch mit runter gesollt, aber dadurch, dass ich ja gegroundet war mit der Charlie Hotel und auch von der Zeit her keine Chance mehr hatte, habe ich es natürlich nicht antreten können.
Okay, na, man will ja wahrscheinlich auch mal so ein bisschen zu Hause dann auch ankommen, ne?
Nach so einem, und ich muss ja auch arbeiten, ne? Ich muss ja Geld verdienen.
Ja, genau, das kommt ja auch noch hinzu, ne? Das ist ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Okay, jetzt haben wir 23 auf dem Zettel. Hast du denn schon Projekte für 24?
Oh, tatsächlich.
Hast du noch gar nicht? Okay.
Nö, noch okay. Gar nicht. Da bin ich komplett entspannt. Also, ich merke ja auch jetzt von Jahr zu Jahr, wie ich fliegerisch meinen Horizont immer mehr erweitere. Und ich will das auch sehr langsam machen, weil ich das für mich auch so will, diese Geschwindigkeit. Es gibt ja Leute, die machen ihren Schein. Dann machen die ihr BZF und dann fliegen die direkt, keine Ahnung, nach Portugal. Ja, so hardcore-mäßig, alles so im ersten Jahr. Und das will ich nicht, das traue ich mir auch nicht zu. Ich taste mich da Step für Step ran. Ich habe jetzt richtig viel gelernt auf der Afrika-Tour, auch auf der Italien-Tour letztes Jahr. Das wird immer mehr, wo ich so lerne und wo ich mich rantaste. Und das mache ich schön in meiner Geschwindigkeit. Ich überstürze da nichts und ich muss da auch von niemandem irgendwie angeben. Ja. Von daher, Flugsicherheit ist bei mir immer oberste Stelle und ich muss mich wohlfühlen.
Ganz genau. Einfach. Wohlfühlfaktor sollte an erster Stelle und Sicherheit natürlich stehen, ganz klar.
Ja, genau.
Und wenn du sagst, da habe ich keinen Bock drauf oder jetzt noch nicht, ist noch nicht die Zeit, dann ist es halt so, ne?
Genau, richtig. Exakt. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren, wenn du zu mir gesagt hast, ey, lass uns mal nach Italien fliegen, dann habe ich gesagt, nee, sicher nicht. Ich bin froh, dass ich in Koblenz landen kann, ja? Weil ich einfach noch nicht so weit war. Und das merke ich auch selber. Von Jahr zu Jahr gehe ich ein Treppchen weiter hoch. Das sind flache, kleine Treppen. Und das ist aber für mich völlig okay. Ich muss hier nicht den Obercoolen spielen. Ich taste mich an die Sache ran. Flugsicherheit und Wohlfühlen. Fertig aus. Ganz einfach.
Ein wunderschöner Schlusssatz. Ich darf mich bei dir erstmal recht herzlich bedanken, Frank, für die tollen Einblicke in deine Senegal-Reise. Das war wirklich mega außergewöhnlich. Auch die Reise an sich ist natürlich auch außergewöhnlich. Dass du auch immer so authentisch dabei bist, uns auch mal den Einblick gegeben hast hinter die Kulissen. Du hast ein schönes Video gemacht. Das wollte ich eigentlich noch ansprechen bezüglich deiner Ausrüstung. Das ist auch schon auf YouTube veröffentlicht. Da bist du mit einem Kumpel, glaube ich, zusammen mal die ganze Ausrüstung durchgegangen, dass man einfach mal sieht, was hat er denn da alles dabei gehabt, ne? Ja, und ansonsten wünschen wir dir erstmal many happy landings, dass du weiterhin uns so schöne Videos weiterhin präsentierst. Viel Geduld jetzt beim Schnitt für dich. Das wird wahrscheinlich jetzt auch auf dich.
Ja, aber ich erlebe die Reise dadurch ja nochmal. Ne? Von daher ist es eigentlich auch eine schöne Sache, ne? Muss man ganz klar sagen.
Absolut. Also ich glaube, du wirst mehr das Lächeln im Gesicht stehen haben, als dass du dir die Haare raust, da du ein Profi am Schnittprogramm bist. Ne? Gar keine Frage. Ja, wenn ihr den Pilot Frank noch nicht kennt und ihr wollt ihn kennenlernen, dann hauen wir euch natürlich Links zum YouTube-Kanal, YouTube-Seite, hauen wir euch bei uns in den Shownotes rein und verlinken euch natürlich auch hier dieses Video mit seinem Kanal. Dann könnt ihr euch die ganzen tollen Videos angucken vom Frank. Frank, zu dir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Many happy landings. Pass gut auf dich auf und hab ein schönes Wochenende.
Danke dir. Danke euch auch. Wir sehen uns.
Tu mir. Bis dann.
Bis bald. Danke.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald.